Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser.
Und ich bin Christina Freund. Zusammen wollen wir zwei euch am Weg zum professionellen Coach oder psychologischen Berater oder Beraterin unterstützen.
Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würden sagen, los geht's. Wir sind heute bei Andrea Wohlvater zu Gast. Und das ist uns ein ganz besonderes Anliegen, weil wir freuen uns immer, wenn wir wo ein Interview führen dürfen, wo wir vorher schon auch Erfahrungen gemeinsam gemacht haben. Und Tina und ich waren schon des Öfteren bei der Andrea auf Supervision, Gruppensupervision. Also gleich einmal vorweg, für alle, die in Wien oder auch online Supervision und dergleichen suchen, ganz große Empfehlung, wirklich ganz, ganz super. Und können wir beide, glaube ich, nur empfehlen in dieser Hinsicht. Ja. Tina, kannst du uns die Andrea kurz ein bisschen vorstellen?
Ja, die Andrea hat eine ganze Reihe von Ausbildungen gemacht. Sie ist unter anderem LSB, Paar- und Sexualberaterin, Coach, Supervisorin, Aufstellungsleiterin, Trainerin und Erwachsenenbildnerin. Und ich freue mich total, dass wir heute ein ganz spezielles Thema angehen, und zwar die Co-Abhängigkeit in der Partnerschaft. Vielleicht starten wir dann gleich.
Zuerst einmal hallo.
Hallo.
Ja. Damit die Leute erklären, dass wirklich wer gegenüber von uns sitzt.
Vielleicht, weil ich jetzt gerade schnell den Begriff Co-Abhängigkeit reingeworfen habe. Andrea, was versteht man denn generell unter Co-Abhängigkeit?
Okay, also wie der Name schon sagt, Abhängigkeit, da denkt man zuerst einmal an Sucht. Der Begriff kommt doch aus dem Suchtbereich ursprünglich. Co-Abhängigkeit in dem Sinn, wie ich das jetzt erklären möchte, betrifft eher eine Beziehungssucht. Also tritt oft auf in Beratungssituationen, man merkt das dann, das werde ich euch später dann erklären, bei Paaren und auch in Familien. Und es geht um die Sucht, gebraucht zu werden. Soll ich gleich mehr erklären, wie es entstanden
Gerne.
Ist?
Gerne, freuen wir uns total.
Okay. Also zuerst hat man das im persönlichen Umfeld erkannt von Drogen- und alkoholabhängigen Menschen, und das ist dann mehr beobachtet worden und erforscht worden, wie sich nämlich auch das Umfeld verhält. Also nicht nur die süchtigen Personen selber, sondern das Umfeld. Und da ist erkannt worden, dass sie manches Mal mit ihrem Verhalten die Sucht erst ermöglichen oder versuchen halt den Süchtigen zu retten oder zu unterstützen. Später dann hat man gemerkt, dass das Verhalten auch in anderen Situationen auftritt. Also viele Parallelen sind aufgetreten. Zum Beispiel in Familien, wo vieles allgemein unterdrückt wird, die so die Fassade aufrechterhalten wollen. Kennt ihr vielleicht eh Familien, die sehr rigide sind, so traditionsbehaftet, so wir gegen den Rest der Welt. Was bei uns passiert, das darf niemand wissen nach außen hin, wir halten zusammen. Ja? Da gibt es dann oft auch Familiengeheimnisse. Dinge, die nicht angesprochen werden, die nach außen auf keinen Fall hinausdringen dürfen. Das kann passieren in Familien, wenn die Eltern psychisch krank sind. Die können ihre Elternrolle nicht erfüllen oder auch natürlich bei körperlichen Krankheiten, chronischen Krankheiten oder sehr langen Krankheiten. Da werden einfach gewisse Familienfunktionen nicht so möglich, wie es in einer gesunden, intakten Familie ist. Und dann kann es passieren, dass sich da co-abhängiges Verhalten entwickelt. Ja. Dann leider gerade jetzt aktuell Kriegserfahrungen. Unsere Eltern, Großelterngenerationen haben noch Kriege miterlebt. Und da gibt es auch die Theorie, es ist eigentlich auch schon bewiesen, dass sich diese Erfahrungen in den Genen niederschlagen und dass die auch aufs Verhalten sich auswirken. Und das kann auch so ein co-abhängiges Verhalten begünstigen. Da gibt es eigene Literatur zum Thema Kriegskinder, Kriegsenkel, kann ich auch jedem ans Herz legen. Das wird oft unterschätzt.
Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir das auch verlinken, dass ihr da auch nachlesen könnt, wenn ihr da noch mehr Interesse habt in diese Richtung.
Bist du schon fertig?
Nein, es gibt so, okay. Ich könnte euch stundenlang erzählen, ja. Ich habe mir nur ein paar Gedanken gemacht, was ist das Wesentliche, ja, dass man ein bisschen versteht, um was es geht. Es gibt auch das Gegenteil natürlich, also Vernachlässigung, Wohlstandsverwahrlosung, Laissez-faire-Erziehung kann sowas leicht begünstigen, aber auch das Gegenteil, Überbehütung. So diese Helikoptereltern, die immer um ihre Kinder herum sind und ihnen jedes Problem aus dem Weg räumen wollen, können damit begünstigen, dass die Kinder unsicher werden, dass sie vielleicht in eine Beziehung, in die Elternbeziehung hineingezogen werden. Triangulierung nennt man das. Und da kann sogar eine Rollenumkehr erfolgen. Also dass dann ein Kind sich verantwortlich fühlt für einen Elternteil und die Elternrolle übernimmt. Das wäre auf jeden Fall ein Anzeichen für co-abhängiges Verhalten. Die typischen Probleme von Co-Abhängigkeit, die mir immer wieder begegnen, das sind eh die altbekannten Glaubenssätze. Ich kann das nicht oder ich bin nicht gut genug oder ich muss noch mehr beweisen, wie gut ich bin. Ich muss mich unentbehrlich machen und solche Dinge. Viele Menschen haben auch Probleme mit Nein sagen, mit Abgrenzen. Das sind eh die Themen, die uns immer wieder in Beratungen unterkommen. Kennt ihr wahrscheinlich eh auch, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, also es klingt so, dass sehr vieles von dem sehr, ich sage jetzt immer, häufig irgendwo vorkommt, oder? Also Co-Abhängigkeit ist wahrscheinlich auch ein Thema, was oft, also ich habe Co-Abhängigkeit wirklich nur im Sucht, also in Suchtfällen gekannt, ja, vom Namen her. Es scheint ja wirklich, dass das viel öfter und viel häufiger einfach bei den Menschen zu finden ist, oder?
Absolut. Ich bin ja selber drauf gekommen, also auf dieses Thema, ich habe ein Buch gelesen, Die heimliche Sucht, gebraucht zu werden, wenn Frauen zu sehr lieben. Liegt am Tisch, ich habe mir das wieder nachbestellt, weil das habe ich vor Ewigkeiten dann am Flohmarkt verkauft und habe aber bemerkt, das war das erste Buch, das dieses Thema aufgebracht hat. Die Liebessucht, die Bindungssucht, das war 1985, da war ich 18 Jahre alt. Könnt ihr euch ausrechnen, wie alt ich jetzt schon bin. Mir ist das dann wieder begegnet in meiner Ausbildung zur Lebensberaterin, die habe ich 2004 abgeschlossen. Und da haben wir einen Suchtexperten gehabt als Ausbildungsleiter, den Andreas Maurer, der uns das Thema näher gebracht hat. Und da ist mir bewusst geworden, wie verbreitet das eigentlich ist, dass es nicht immer primär mit Sucht zu tun hat. Und ich war ja echt der Meinung, das wissen alle und das wird auch in allen Ausbildungen weitergegeben und ist eh bekannt. Und habe erst viel, viel später bemerkt, das ist gar nicht so. Also das dürfte so ein besonderer Zugang gewesen sein, der uns vermittelt worden ist. Und mich hat es begleitet in meiner ganzen Ausbildungszeit, in meiner Selbstständigkeit. Und ich habe da immer wieder den Fokus drauf gerichtet und dann ist irgendwann erkannt, das gehört ein bisschen bekannter gemacht, dass Leute wissen, das gibt, da kann man drauf schauen und das ist so verbreitet. Mhm. Also nicht nur in Beziehungen und in Familien, auch im beruflichen Kontext. Es ist wirklich verbreitet.
Und Wie kann ich mir das vorstellen? Also was sind denn so Anzeichen davon? Oder wie kann ich jetzt herausfinden, ob Personen jetzt co-abhängig voneinander sind?
Naja, man erkennt es am Verhalten. Wenn jemand zum Beispiel, eben habe ich eh schon gesagt, sich nicht gut abgrenzen kann, nicht Nein sagen kann, sich überanpasst. Das ist in Beziehungen oft der Fall. Merke ich in Paarberatungen, wenn ein Partner oder die Partnerin immer Ja sagt, immer Amen sagt, sich immer zurücklehnt, den Partner reden lässt oder abhängig von seinem Lob ist. Mhm. So sich quasi unterordnet, das ist eine Möglichkeit, wie sich das zeigen kann. Oder gegenteilig vielleicht auch sich unentbehrlich machen. Passiert oft in Erziehungssituationen. Dass die Mutter reißt, meistens ist es die Mutter, ich will jetzt keine Rollenklischees bestätigen, aber aus meiner Erfahrung ist es oft so. Mutter ist zu Hause beim Kind, reißt alles an sich, macht alles, macht gleichzeitig dem Mann den Vorwurf, du tust ja nicht, du siehst ja nie, du hilfst mir nicht. Und das ist auch ein Zeichen, da kann eine Co-Abhängigkeit dahinter stecken.
Mhm. Wenn jetzt da jemand zu dir kommt und du erkennst, okay, da kann Co-Abhängigkeit im Spiel sein, wie gehst du davor, wie arbeitest du mit diesen Menschen?
Ja, ich muss erst einmal herausfinden, ist das wirklich der Fall? Und mir ist wichtig, dass ich keine Diagnosen stelle. Also ich würde nie jemandem sagen, ich vermute da eine Co-Abhängigkeit. Weil das ist ja etwas, was es als Diagnose nicht gibt. Es ist ein Syndrom, eine Verhaltensweise, die Menschen haben, die ja auch manches Mal kein Problem darstellt. Also wenn zwei sich finden, für die das beide passt, die symbiotisch miteinander verbunden sind, soll so sein. Die kommen aber nicht zu mir in Beratung. Die kommen, da gibt es ein Problem und die wollen das Problem dann auch lösen. Und da ist für mich wichtig, einmal drauf zu kommen, was steckt dahinter, wo kommt das her? Ist es überhaupt wirklich so? Und in Paarberatungen habe ich zuerst einmal eine Sitzung mit beiden Leuten zusammen, 1,5 Stunden, wo wir besprechen, um was es geht, was das Thema ist, welche Probleme da sind. Natürlich auch Beziehungsaufbau beginnen, schauen, ob Vertrauen da ist, ob sie mit mir arbeiten wollen. Und dann mache ich unabhängig von Co-Abhängigkeit oder sonstigen Themen mit jedem eine einzelne Sitzung, 1 Stunde, wo wir besprechen, was die eigenen persönlichen Themen sind. Und da lege ich dann das Augenmerk drauf, gibt es da in der Kindheit irgendwelche Themen? Also Beispiele davon, was ich euch vorher da erzählt habe, was in Familien passieren kann. Und wichtig ist mir aber auch, dass man den Leuten dann sagt, dass die mir keine Geheimnisse anvertrauen. Also ich möchte nicht von einem Partner hören, ich führe schon seit 2 Jahren eine Nebenbeziehung, meine Frau darf das nicht wissen. Zum Beispiel. Also das sage ich schon vorher, es soll nichts sein, was der andere nicht wissen darf. Es ist Transparenz wichtig, aber es geht darum, einmal mehr in die Tiefe zu gehen und zu schauen, wo was herkommt. Wobei ich arbeite ressourcenorientiert und zielorientiert, zukunftsorientiert. Also ich will nicht in der Vergangenheit wühlen und ausgraben und so analytisch vorgehen, das ist nicht meine Herangehensweise. Aber wenn man erkennt, was passiert ist, warum das so ist, warum sich jemand so verhält, vielleicht vom Partner getriggert wird, dann kann man da ansetzen, dann kann man auch bewusst machen, was da abgeht, durch verschiedene Übungen und Methoden und kann daran arbeiten. Und dann steigt auch oft das gegenseitige Verständnis, wenn man merkt, zum Beispiel Arbeit mit dem inneren Kind ist uns allen oder den meisten wahrscheinlich ein Begriff, wenn ich nicht nur vermeintlich oberflächlich an dem inneren Kind arbeite, sondern auch weiß, warum dieses innere Kind in Not ist, was da passiert ist, wie das entstanden ist. Kurz gesagt.
Wie ist das denn in einer Partnerschaft? Also entsteht das im Laufe der Zeit oder kann das im Laufe der Zeit entstehen? Passiert das gleich von Anfang an, dass sich da zwei finden und in die Co-Abhängigkeit fallen? Wie kann das entstehen?
Okay, Co-Abhängigkeit zeigt sich dann, wenn Personen in ein vertrautes Verhaltensmuster verfallen. Etwas, was ihnen bekannt ist, so aus ihrer Familie, was sie vielleicht triggert. Und manchmal entsteht zwischen zwei Personen eine besondere Anziehungskraft, weil das Verhalten eben so bekannt und vertraut ist. Ist zum Beispiel auch in Familien, wo Gewalterfahrungen gemacht worden sind. Wo man sich oft wundert, Frauen, die schon ins Frauenhaus gehen, die sich getrennt haben von ihren Männern, eine neue Beziehung eingehen und dann wieder in ein ähnliches System fallen. Wo man von außen gesehen sich denkt, warum? Die hat das doch schon mal erlebt, die muss doch wissen, dass ihr das nicht gut tut. Aber das ist oft so ein co-abhängiges Verhalten. Das Vertraute, auch manchmal Schlimme, ist bekannter und gibt vermeintliche Sicherheit. Und die können gar nicht damit umgehen, wenn jemand sie anders behandelt. Ja? Und diese ungesunden Systeme sind auch was, auch die funktionieren auch, die befeuern sich immer wieder selbst, hängen voneinander ab und das kann passieren, dass man da in so eine Verhaltensweise wieder reinrutscht und dann entstehen so Teufelskreise. Die Teufelskreise, die auch immer wieder sich weiterdrehen und es ist schwer, da auszusteigen, weil man immer versucht, mehr vom selben zu tun oder zu geben, um was zu ändern, was kontraproduktiv ist. So, Lösung wäre, auszusteigen, was anders zu machen, den Teufelskreis einmal zu unterbrechen, das Muster zu unterbrechen, was da abläuft. Und oft sind solche Beziehungen sehr, sehr eng und sehr verbunden, weil auch dieses Gefühl wieder entsteht, wir gegen den Rest der Welt, wir halten zusammen, wir lieben uns so, das sind oft diese Hassliebe-Beziehungen. Die können nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander, weil sie da was verbindet. Weil sie beide irgendwo verzweifelt versuchen, gehört zu werden, gesehen zu werden, wahrgenommen vom Partner und auf eine ungesunde Art und Weise versuchen, das zu bekommen. Mhm. Ja, und manchmal werden sogar Familienmitglieder ausgegrenzt, wenn die aus dem System aussteigen, wenn die das nicht mehr mitspielen, diese ungesunden Spiele. Und manche werden dazu bewegt, wieder zurück hineinzugehen. Also alles wieder zurückzunehmen und zu sagen, also da werden Anzeigen zurückgezogen, wenn es um ganz schlimme Fälle geht, dass sie nicht aus der Familie ausgeschlossen werden, weil wir Menschen haben ja das Bedürfnis, dazuzugehören, angenommen zu werden, geliebt zu werden. Das macht es eben so schwierig, aus der Co-Abhängigkeit herauszukommen.
Vielleicht auch für jetzt ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt sich vielleicht jetzt immer noch nicht ganz vorstellen können, wie das dann ausschaut im wahren Leben. Hast du vielleicht irgendwie ein Fallbeispiel für uns, dass man sich das wirklich, dass man sich da hineinversetzen kann?
Habe ich auf jeden Fall, wobei ich kann alle beruhigen. Also ich habe auch lang gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, um was es geht. Und es macht durchaus Sinn, sich da Literatur zu besorgen, nachzulesen, nachzudenken, auch sich selber zu analysieren ein bisschen. Aber natürlich hilft es einmal zu hören, wie kann es sein. Ja? Mhm. Ich habe da ein Beispiel, da habe ich ein junges Paar zur Beratung gehabt, die waren so Mitte 30. Und am Anfang habe ich den Eindruck gehabt, die haben gar kein Problem. Also keine gröberen Probleme, es ist eh alles in Ordnung, warum kommen die überhaupt zu mir? Die waren sehr verbunden, von Jugend an schon zusammen, die Familien auch sehr verbandelt miteinander. Also die Eltern haben sich gekannt, sind viel miteinander unterwegs gewesen, Familienfeste gefeiert, alles perfekt, alles super. Beides sehr gute Jobs, gutes Einkommen, so in gehobener Ebene. Und die sind dann übersiedelt nach Wien. Und am Anfang haben sie ein bisschen herumgedruckst, warum sie eigentlich da sind. Und dann ist zuerst rausgekommen, der Mann ist viel unterwegs. beruflich bedingt. Sie hatten ein kleines Kind, einen Buben, der war 8 Monate alt. Und die Frau war von ihren Eltern getrennt, hat halt täglich mit ihrer Mutter telefoniert. Und das haben sie gar nicht so als Problem jetzt gesehen, dass die Familien da so intensiv verbunden waren. Aber es ist dann herausgekommen, dass die Frau ein Verhältnis hatte mit ihrem Chef, der wesentlich älter war. Und sie hat sich nicht abgrenzen können. Also einerseits ist das, es ist aufgeflogen, sie hat es nicht beendet, es ist weitergegangen. Und der Mann ist durch einen Zufall draufgekommen, hat sie konfrontiert und war natürlich ganz fertig, warum sowas passieren konnte, er es nicht gemerkt hat. Und sie war auch ganz entsetzt von sich selber, warum sie das getan hat. Hat diese Affäre nicht wirklich genießen können, aber auch nicht beenden können, hat sich beiden Männern dann verpflichtet gefühlt, hat gesagt, dass sie ihren Mann total liebt und nie wollte, dass sowas passiert, aber dass ihr was fehlt, dass sie was braucht. Hat viel geweint, hat sich sehr arm dargestellt, hat sie nicht wirklich gespürt und war damit so unangreifbar. Also sie hat in dem Mann diesen Beschützerinstinkt wieder ausgelöst, der mehr bei ihr war als bei sich selber und sie gar nicht zugestehen konnte, zu sagen, hey, ich bin sauer oder ich bin verletzt oder mir geht es nicht gut in der Situation. Sie wollte sich dann selbst bestrafen. Sie hat dann gesagt, sie muss irgendwas tun, dass sie das wieder gut macht. Und ja, also sie war ganz so irgendwie in der Opferrolle und hilfsbedürftig. Und der Mann wollte das ja gar nicht, dass sie sich selbst bestraft. Er wollte nur, dass sie nochmal wahrnimmt und versteht, wie es ihm geht und hat auch nicht gewusst, wie er damit umgehen soll. Und das Verzwickte war, dass ja alle miteinander befreundet waren, auch mit der Frau des Chefs war dieses Paar und auch beide Elternpaare befreundet und jetzt durfte niemand was erfahren. Also wir haben Geheimnisse in alle Richtungen gehabt. Die Eltern der beiden Paare haben es natürlich auch nicht erfahren dürfen und der Chef war zusätzlich Taufpate vom Kind, vom gemeinsamen.
Wow.
Wo dann der Mann gezweifelt hat, ob das Kind überhaupt von ihm ist. Das ist aber dann doch klargestellt worden, ja, es war definitiv von ihm. Ja, und es ist halt dann nach und nach in der Beratung herausgekommen, was in der vermeintlich perfekten Beziehung gefehlt hat. Also es war viel Fassade, es war viel Unsicherheit. Die Frau hat dann festgestellt, dass aus ihrer Herkunftsfamilie viele Dinge noch offen sind, dass da noch Verletzungen sind und Abhängigkeiten. Ich habe sie dann weiter überwiesen zu einer befreundeten Psychotherapeutin, die auch Traumatherapie macht. Wir haben die Beratung unterbrochen, Frau war in Beratung, dann sind sie nachher noch zweimal zu mir gekommen. Wir haben versucht zu klären, wie es jetzt weitergeht, hatten sogar einmal ein Gespräch mit diesem Chef gemeinsam, der sich bereit erklärt hat, auch zu kommen. Und sie haben das dann hingekriegt. Sie haben ihre Beziehung weitergeführt, haben sich distanziert von dem Chef. Die Frau ist in der Firma geblieben, der Chef wurde versetzt in eine andere Abteilung und sie haben das echt hingekriegt.
Boom.
Wow.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen geschockt von der Geschichte. Wow.
Also ganz kurz, wenn man das, also ich stelle mir das jetzt als Beraterin ja auch sehr spannend vor, wenn man da solche Geschichten miterlebt, auch dass man da dann jetzt nicht so wie wir reagiert, weil es wäre jetzt wahrscheinlich nicht der Idealfall, wenn man sagt, wow, ja, aber vielleicht so als kleine Zwischenfrage, wie geht man damit sowas? Und natürlich als Berater versucht man immer mal neutral zu sein und so weiter, aber man denkt sich ja dann trotzdem irgendwie so, puh, wie gehst du da mit solchen Situationen um, wo so extreme Verstrickungen und alles Mögliche dabei ist?
Naja, das Spannende ist, dass ich da so sehr in meiner Beraterinnenrolle bin, dass ich es im Moment gar nicht so stark spüre. Ich bin da so ein bisschen auf der Metaebene und überlege, was passiert gerade, was sagen die mir gerade, was geht zwischen den beiden ab, wie kommunizieren die miteinander, wie ist die Körpersprache. Ich habe immer was zum Schreiben, mache mir manche Notizen, dass ich später nochmal drüber nachdenken kann. Und erst wenn die dann gehen und ich ein bisschen protokolliere, dann kommt manches Mal das Gefühl, boah, das ist aber heftig. Mhm. Also es ist natürlich, wenn so Gefühlsausbrüche kommen, also die ersten Male, wie sie zum Weinen begonnen hat und richtig heftig geschluchzt und ganz fertig war, da habe ich schon gemerkt, das macht was mit mir. Mhm. Aber ich habe mich dann zurückgenommen und habe geschaut, wie interagieren die beiden miteinander und habe dann auch ein Muster erkannt. Das war immer wieder und je öfter sie da war, je mehr sie geweint hat, umso mehr habe ich gemerkt, das ist jetzt nicht nur der aktuelle Gefühlsausbruch, das war auch eine Art zu kommunizieren von ihr. Mhm. Genauso wie er sehr reserviert war, sehr freundlich, sachlich, auch berufsbedingt. Ich möchte jetzt nicht sagen, welchen Beruf, eben aus Datenschutzgründen, ja, aber ich habe das gut zuordnen können, warum sie so agiert haben, wie sie agiert haben. Und gleichzeitig hat man die Liebe zwischen ihnen gespürt, die wirklich da war. Das war ganz, also es war einer meiner wirklich intensivsten, interessantesten Fälle.
Mhm. Und an dem Beispiel jetzt, ich meine, in Beziehungen oder Verhaltensweisen generell ist es ja oft so, dass Menschen Muster haben. Also Muster zeigen sich ja, egal in welchem Kontext.
Genau.
Woran hast du jetzt da erkannt, okay, das ist jetzt mehr als ein Muster, das ist jetzt wirklich Co-Abhängigkeit? Also woran hast du das jetzt in dem Beispiel wirklich festmachen können auch?
Ja, für mich war es dann ziemlich eindeutig, wie ich gemerkt habe, wie einerseits alles, jeder mit jedem sehr verwoben und verbunden war. Also man darf dem das nicht sagen, weil wenn der das erfahrt, hat das dann diese Auswirkung. Also sie waren sehr unfrei, alle beide in ihrer Beziehung und aufeinander sehr bezogen. Also dieses Fassade aufrechterhalten, es ist alles super, alles perfekt, das haben sie bis zum Schluss nicht wirklich losgelassen. Sie waren die ideale, glückliche Familie mit kleinem Kind, denen halt jetzt ein kleines Malheur passiert ist. So haben sie das für sich selber präsentiert, wahrscheinlich auch, um damit umgehen zu können. Und ich habe so diese Opferretterrolle bei ihnen wahrgenommen, also die Frau, die sich da einerseits als Opfer präsentiert hat und auch erfahren hat, gleichzeitig ja aber auch Täterin war, die ihren Mann verletzt hat und betrogen hat. Und der Mann war teilweise in der Opferrolle, der ganz fassungslos war, was da passiert ist, und er hat es nicht gemerkt. Dann aber auch wieder in der Retterrolle seiner Frau gegenüber. Er hat sie beschützt, behütet, hat sich auch liebevoll immer ums Kind gekümmert, das haben sie ein paar Mal dabei gehabt auch. Und ich habe gemerkt, wie sie da immer hin und her geswitcht haben zwischen den Rollen. Und habe versucht, ihnen das klarzumachen. Wir haben das auch Dramadreieck aufgezeichnet, erklärt, ich habe sie selber sich zuordnen lassen, wo sehen sie sich in welcher Rolle, in verschiedenen Situationen, was spielt sie dazwischen ihnen ab, und sie dann auch angeregt herauszusteigen aus diesem Dramadreieck und auf Erwachsenenebene miteinander zu kommunizieren. Und das hat ihnen auch geholfen. Also die haben wirklich beide intensiv mitgearbeitet, wollten verstehen, was passiert ist, und haben auch zu Hause weitergearbeitet, haben wirklich darüber gesprochen, haben dann regelmäßig so Sitzungen gemacht, miteinander Diskussionen geführt, und da habe ich wirklich Fortschritte bemerkt. Das war ihnen vorher nicht bewusst. Sie hatten vorher nie Beratung, Coaching, Supervision, Therapie, irgendwas, und das war in dem Fall gut. Sie waren total unbelastet.
Was mir bei solchen Themen immer wieder so ein bisschen im Kopf herumschwirrt, ist die Frage, inwiefern das Bild, das wir in unserer Gesellschaft von, es ist egal was, also wir haben ja bei der Folge zu sexueller Gewalt bei Frauen, es ist auch darum gegangen, dieses Stereotyp, dass das einfach einen großen Einfluss hat, wie die Welt uns dargestellt wird und dass sie eigentlich ja nichts ist. Inwiefern führt das bei solchen Situationen auch zu Schwierigkeiten, weil man einfach so das Gefühl hat, okay, es muss so und so sein und es darf anders nicht sein?
Ich glaube, das hängt von den Paaren individuell ab, wie die ihre Beziehung definieren, was für die Beziehung heißt. Ich kenne ein Paar, die eine offene Beziehung führen und gerade drum rangeln, was bedeutet offene Beziehung? Für dich, für mich, für die außenstehende Person, das ist auch ganz spannend, das mitzuverfolgen. Das ändert sich immer wieder und die sagen bewusst, sie wollen sich nicht an dem orientieren, was die Gesellschaft vorschreibt, wie es üblich ist, was man machen soll, und stoßen dann immer wieder an ihre Grenzen. Da ist der Unterschied zwischen Wollen, also zwischen der Theorie, wie es sein könnte, und dann dem Erleben, wie es dann wirklich ist und wie es sich auswirkt. Und wie es natürlich jeder Partner für sich anders erlebt. Und die sind sehr kommunikativ und sehr offen, tauschen sich da offen immer wieder miteinander aus. Aber es ist nicht vermeidbar, dass auch Verletzungen passieren. Aber auch Reifungsprozesse. Der ganz andere Hintergrund wieder war auch sehr spannend.
In dem Zusammenhang ist auch wie beim letzten Interview, ich glaube, so die Kommunikation und das generell mal herausfinden, okay, bin ich eigentlich mit meinem Partner, also habe ich das gleiche Bild wie mein Partner oder wo sind da die Unterschiede, wie sehen wir das anders, wie sehen wir das gleich, ist wahrscheinlich auch ein großes Thema in der Paarberatung, oder?
Ich finde, das ist das A und O und das wäre für jeden Menschen zu empfehlen, bevor es noch Krisen und Probleme gibt, am besten schon, wenn man zusammenkommt, gleich am Anfang zu klären, wer bin ich, wer bist du, was wollen wir gemeinsam, wo stehen wir, wie wollen wir umgehen damit, wenn es Probleme gibt. Da kommen Leute selten, ganz selten. Ich habe schon manchmal Paare, vor allem jüngere Paare, die, wenn es die ersten kleinen Reibereien gibt, sagen, da holen wir uns gleich Unterstützung. Und die brauchen dann oft gar nicht viel. Sind dann ein, zwei Treffen, Beratungsgespräche und auch so dieses Analysieren, ein bisschen Kommunikationsregeln anschauen oder verschiedene Modelle. Eben diese Transaktionsanalyse finde ich immer wieder sehr hilfreich, wo sich fast alle in irgendeiner Form wiedererkennen. darf ja auch sein, solange es nicht ständig so abläuft. Das wäre schon sinnvoll.
Das ist ja irgendwie so das Gefühl, was ich bei der ganzen Sache habe, dass es auch vor allem für jüngere Menschen immer schwieriger wird, auch irgendwie zu so ein Bild oder eine Idee zu haben, wie man eine Beziehung führt, weil allein die Kommunikation heutzutage immer, also wenn man schaut, es wird nur mehr über das Smartphone kommuniziert, geredet wird fast immer miteinander, bis dass man sich das erste Mal sieht, da sind schon 17 Sachen vorher passiert, die sonst nie passieren würden. Ja. Und dann plötzlich, wenn man dann sagt, jetzt bin ich in einer Beziehung, jetzt muss ich wirklich mit dem Partner oder der Partnerin dann auskommen und wenn ein Streit ist, darüber reden und wenn ich ein Problem habe, das aussprechen. Also ich glaube, dass das in der Zeit heute sicher nochmal eine größere Herausforderung ist, als was früher war, oder?
Ich kann es für mich jetzt schwer beantworten, weil ich ja aus einer früheren Zeit komme sozusagen. Aber ich glaube schon, dass das eine Herausforderung darstellt, ja. Und ich weiß auch, es ist jetzt keine Paarberatung, aber ich habe eine Frau in Beratung, eine Mutter, die mit ihrem Sohn auch in einer sehr verstrickten, co-abhängigen Weise verbandelt ist. Die kommunizieren nur per Handy. Der Sohn kommt selten aus seinem Zimmer raus und schreibt der Mutter und sie antwortet ihm so. Das ist ihre Art der Kommunikation.
Mhm. Auch spannend. Mhm. Du hast ja gerade angesprochen, also es gibt ja auch nicht nur in der Partnerschaft die Co-Abhängigkeit, kann ja zwischen verschiedenen Beziehungen auch in der Familie stattfinden. Inwiefern ist es so, also wenn wir jetzt noch einmal auf die Partnerschaft zurückgehen, inwiefern ist es so, dass, dass man sich den Partner sucht, der irgendwie diese Dinge triggert? Also wir haben ja auch in der Lebens- und Sozialberatung immer wieder mal gehört, man trifft immer die Menschen, die man treffen soll oder von denen man lernen soll, die ein Spiegel sind, wie auch immer. Hast du das auch so ein bisschen, also hast du auch die Erfahrung gemacht in der Paarberatung, dass da so, dass die richtigen Menschen aufeinandertreffen?
Ich glaube, man kann immer was lernen im Leben. Und wenn man Menschen trifft, die einen besonders anziehen, ist wichtig, besonders gut hinzuschauen. Mhm. Was zieht mich denn da so an? Ist das was Altbekanntes, Vertrautes, wo ich irgendwas wiederhole und vielleicht verändern will in dieser Beziehung? Oder ist es was ganz Neues, was ich noch gar nicht kenne? Und mir gefällt so gut dieser Begriff, ich glaube vom Robert Betz ist der Arschengel. Habt ihr das schon mal gehört?
Nein. Wir schütteln gerade beide den Kopf.
Hört sich spannend an.
Das finde ich super, weil er so sagt, es gibt Menschen, die treten in dein Leben und im ersten Moment erscheinen die als ganz negativ und ganz schrecklich und man ärgert sich furchtbar, hat da irgendeine Aufgabe mit denen zu lösen. Aber es erweist sich dann als Engel, weil man so viel lernen kann und sich so viel weiterentwickeln. Und das hat mir gefallen, das habe ich ja schon vielen Paaren weitergegeben. Manchmal gibt es Arschengel im Leben. Ich habe da gleich so ein Bild im Kopf, was mich immer zum Schmunzeln bringt. Aber ich glaube, da ist schon was Wahres dran.
Definitiv. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt irgendwo dahinter, dass man halt auch bereit ist, die Dinge auch dann für sich positiv umzumünzen. Ne? Weil man bleibt ja oft in diesem Ding stecken, ich bin so arm und ich habe nur mit schrecklichen Leid zu tun. Aber ich glaube, wenn man diesen Prozess auch irgendwo hinkriegt, dass man dann sagt, okay, ich kann auch hier was Positives rausgewinnen. Ich glaube, dann erlebt man das fast jeden Tag irgendwo, weil man hat eben, oder sehr, sehr oft, einfach, weil man immer wieder mit Situationen oder Menschen zu tun hat, wo man sich so denkt, nein, der ist nicht.
Das ist schade, dass jetzt kein Video läuft, jetzt hätten wir sehen sollen, deine Bewegung.
Ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben es gespürt.
Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
Kurze Frage, gibt es ein Gegenteil von Co-Abhängigkeit?
Ich würde sagen, das Gegenteil ist eine gesunde, erwachsene Beziehung. Mhm. Natürlich ist man manches Mal in Abhängigkeit voneinander, wenn einer krank wird, wenn es eine Krise gibt, ein Problem, was ich ein Todesfall in der Familie, egal, Arbeitslosigkeit, dann darf man ja auch einmal ein bisschen mehr in der Kindrolle sein, sich ein bisschen betüdeln lassen, unterstützen, motivieren, helfen. Ich glaube, es wird dann ungesund, wenn es immer so ist und wenn einer von beiden leidet drunter. Es gibt Beziehungen, das habe ich öfters erlebt, ich habe in einem Pensionistenwohnheim gearbeitet, wo Paare waren, die haben das kultiviert. Da war ein Partner so der Führende, der die Hosen anhat, der sagt, wo es lang geht. Und der andere hat sich angepasst und ist immer so mitgezeppelt und war für beide aber okay. Die haben sich so definiert und hat gepasst. Ich finde, wenn es dann nicht ist, dann sollte man was tun oder hat man eher das Bedürfnis, was zu verändern. Aber im normalen Leben ist es immer so, dass jeder mal in einer bestimmten Rolle ist. Und es gibt ein Buch, das heißt Die Spiele der Erwachsenen, eben wo man so in den verschiedenen Ebenen immer hin und her switcht, Eltern ich, Erwachsenen ich, Kind ich. wenn man sich dessen bewusst ist und das immer wieder wechselt, kann das ja auch Spaß machen. Finde ich. Nur man sollte halt wissen, was man tut und nicht hängen bleiben.
Ich finde das irgendwie total schön, dass auch hier wieder immer wieder rauskommt. Und das ist, glaube ich, was wir in diesen ganzen Interviews mittlerweile mitbekommen haben, dass es immer diese Mischung ist und dass im Grunde alles in Ordnung ist, bis zu einem gewissen Grad, insofern es nicht in dieses Extreme reingeht. Ja? Weil ich glaube, ich komme wieder zurück zu diesem Stereotyp, man hat immer so eine gewisse Vorstellung im Kopf, wie was sein muss, ganz egal in was für einem Thema. Ja? Aber in Wirklichkeit geht es nur darum, fühle ich mich oder fühlen wir uns, dann in der Partnerschaft fühlen wir uns wohl in der Situation, ja? Oder halt nicht. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann muss ich halt überlegen, okay, wo kann ich da ansetzen? Oder ich gehe zu dir und hab dann vielleicht jemanden, der mich da dabei unterstützt. Ja? Und das ist für mich eigentlich immer, das gibt mir irgendwie, das ist immer so der Silberstreifen am Horizont, wenn man sich denkt, ja, es gibt für alles Lösungen und das ist alles okay. Und wenn es einmal nicht okay ist, dann machen wir es halt wieder okay.
Es müssen nur beide wollen.
Genau.
Das ist ja oft das Dilemma. Einer will und möchte was verändern und der andere nicht. Oder sagt, du hast das Problem, ich habe keins. Wobei ich dann auch immer empfehle, es kann auch einer allein in eine Beratung kommen. Man kann sich das anschauen und systemisch gesehen, wenn einer was verändert, verändert sich ja das andere, das Umfeld auch. Das ist der Vorteil dran. Ne? Und wenn es okay ist für beide und von außen sagen alle, das ist eine ungesunde Beziehung, ja, wenn es für die beiden passt und die sind glücklich und zufrieden, so, warum sollte man was ändern?
Ja.
Ich gehe jetzt mal ganz kurz komplett in Sexismus und Vorurteile rein, ja? Aber weil es mich einfach interessiert, den Anstoß in Paarberatung zu gehen, kann man da irgendwie festmachen, es kommt mehr von weiblicher Seite oder mehr von männlicher Seite? Weil ich vom Gefühl her würde jetzt sagen, da wird sicher eher die Frau drängen und sagen, ja, weil Männer ja vom Grund aus eher so über Gefühle reden, das tun wir lieber mal nicht. Ne? Täuscht der Eindruck oder ist das tatsächlich so?
Ist eine spannende Frage, die du jetzt da stellst. Ich habe das am Anfang auch so erlebt, dass mehr Frauen den Anstoß gegeben haben und die Männer dann so mitgeschleift haben, mehr oder weniger. Und in letzter Zeit sind es mehr Männer, die zu mir kommen. Die sagen, sie möchten da jetzt endlich einmal hinschauen und was tun, wo die Frauen eher ausweichend sind.
Change the world, super. Wir Männer dürfen auch aufmachen, aber langsam dürfen wir es lernen.
Ja, das ist echt spannend, finde ich wirklich toll. Ja?
Cool.
Hast du mehr, also arbeitest du normalerweise mehr mit Paaren, also zu zweit, oder arbeitest du eher mit Einzelpersonen an der Paarbeziehung?
Mehr Paare, auf jeden Fall. Manchmal passiert so, dass eine Paarberatung beginnt und dann einer nimmer mehr will oder meint, er hat ein anderes Thema jetzt, was ihm wichtiger ist, und dann kommt eine Person noch alleine weiterhin. Das schon. Mhm.
Wie war grundsätzlich bei dir der Weg in die Paarberatung? Was hat dich dazu getrieben, dass du sagst, das ist es? Weil wir reden ja auch in der Ausbildung immer von, müssen sie irgendwie spezialisieren, irgendwie braucht man Richtung und so weiter und so fort, was ja viel noch sehr viel Druck macht. Wie war das bei dir?
Ja, auch lustig. Es war so, wie es auch bei anderen Kolleginnen ist, habe ich immer wieder gehört, es war nicht, dass ich mich so bewusst entschieden habe, sondern das hat zu mir gefunden, das Thema. Es hat mich immer schon das Thema Beziehung sehr interessiert, Beziehung, Sexualität, auch durch die Bücher, die ich gelesen habe und die Ausbildung, die ich gemacht habe. Co-Abhängigkeit ist ja oft auch ein Paar- und Familienthema. Ne? Und mein Grundberuf ist Kindergarten- und Hortpädagogin. Jetzt war ich auch in dem Familienthema drinnen und habe aber trotzdem gedacht, ich werde in eine andere Richtung gehen. Die hat sich mehrmals geändert. Und dann sind halt immer wieder so Paarthemen gekommen und auch die Paare. Und ich habe am Anfang ein bisschen Angst gehabt. Ich dachte, na, wenn da jetzt zwei Leute sitzen, kann ich das auf beide fokussieren und dass ich da jetzt nicht irgendwie parteiisch werde vielleicht. Vielleicht tue ich mir dann schwer, ich war da irgendwie ein bisschen unsicher und habe aber dann gemerkt, eigentlich im Tun, dass mir das liegt, dass ich das gern mache. Habe auch, wie ich erkannt habe, es ist ja dann bei einer Paarberatung, sind nicht die zwei Einzelklienten bei mir, sondern die Beziehung ist der Klient. Das sage ich ja immer dazu, es geht um die Beziehung und nicht die Einzelpersonen sind da im Mittelpunkt. Und damit ist das für mich ganz leicht. Ich habe da fast weniger Arbeit, weil ich moderiere sehr viel, biete Übungen an, begleite die Paare, zeige ihnen verschiedene Modelle, was abläuft zwischen ihnen. Dann eben diese einzelnen Beratungsgespräche immer. Aber an und für sich taugt mir das jetzt fast mehr, als mit Einzelpersonen zu arbeiten, muss ich sagen. Das hat sich so entwickelt. Ja.
Cool.
Und es ist spannend, weil man weiß ja nie, es kommt ein Paar, was ist da jetzt das Thema? Es ist immer wieder anders. Ne?
Wenn jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen sich überlegen, in die Paarberatung zu gehen, Hast du da irgendwelche Tipps, irgendwas, wo du sagst, das hätte ich vielleicht gern gewusst, bevor ich da reingestartet bin?
Du meinst jetzt für die Leute,
die Beraterinnen
kommen, was sie wissen wollen von mir, oder?
Nein, Leute, Beraterinnen, Berater, die sagen, sie würden gerne in diese Richtung gehen, sie würden gerne mit Paarberatung arbeiten.
Also selber arbeiten.
Genau,
ja, richtig. Ja, ja, ja. Naja, ich denke, keine Angst vor Paaren zu haben. Im Grunde genommen, für mich kann ich nur sagen, ich finde es überhaupt nicht schwierig, wenn man, es sind genauso Menschen wie die Einzelpersonen, der Fokus auf die Beziehung und natürlich eine Ausbildung zu machen, wenn man sich da nicht sicher ist. Man darf ja mit der Grundausbildung auch mit Paaren arbeiten.
Mhm.
Man braucht keine Spezialisierung dazu. Es ist aber häufig so, dass man das Gefühl hat, da fehlt mir was, da brauche ich noch mehr Übungsmöglichkeiten, Tools oder so einfach einen bestimmten Blickwinkel auf bestimmte Themen und auch die Übung einfach nur. Dann ist es sicher sinnvoll, so ein Upgrade zu machen oder auch sonst irgendwo anders sich Fortbildungen zu suchen. Mir hat auch viel geholfen. Ihr seht, ich habe so viele Bücher da. Ich lese irre viel und suche mir da und dort was raus. Es gibt auch Online-Möglichkeiten, sich fortzubilden, was angeboten wird. Und dann einfach tun. Ausprobieren.
Oh, schön.
Auch das ist irgendwie so ein wiederkehrendes Ding, dass man einfach... Und ich habe das total schön gefunden, auch wieder, wo du gesagt hast, mit diesem... Das hat mich gefunden, ja. Weil ich finde irgendwie... Ich kam mit dem Ansatz, das triggert mich immer so ein bisschen, wenn man so früh schon hört, ja, ihr müsst euch spezialisieren. Also wir haben bei der Ausbildung in der zweiten Woche haben sie zu mir das erste Mal gesagt, ja, ich soll mir halt überlegen, was ich später machen werde. Und für mich ist es jetzt so, jetzt ist das Ganze über 2 Jahre her, wo ich angefangen habe mit dem ganzen Ding, das hat sich, glaube ich, 15 Mal geändert, was ich mir dachte, was lässig ist. Es sind immer wieder Sachen gekommen, die cool sind, aber am Ende lerne ich am meisten aus den Klienten und Klientinnen, die kommen, wo ich dann merke, okay, das war jetzt ein Thema, das hat mir voll taugt, das würde ich gerne mehr machen, oder halt, oh nein, puh, da habe ich gemerkt, das macht mit mir selber was, mit dem komme ich noch nicht so klar, muss ich vielleicht noch selber an mir noch mehr arbeiten, wie immer. Und da einfach auch da wieder hinzuhören und zu sagen, okay, was ist es am Ende des Tages, was ich machen möchte. Und wenn es dann nach einem Jahr, nach einem 2 Jahren wieder ändert, dann ist es so. Und ich glaube, wenn man das Richtige dann gefunden hat, so wie bei dir, wie du über das Ganze redest, man hat schon das Gefühl, dass das ziemlich passt für dich. Ne?
Und ich finde, es ist ein Entwicklungsprozess. Das ist klar, wir entwickeln uns als Berater und Beraterinnen, das dauert. Natürlich kann man sich im Kopf einmal überlegen, was interessiert mich, was kann ich schon gut, wo habe ich schon eine gewisse Expertise, die ich mit hineinbringe. Das macht schon Sinn. Und das dann auch auszuprobieren oder wenn man irgendwas anbieten möchte, dass man einen Hintergrund also angeben kann, dass man sagen kann, warum will ich jetzt genau das machen. Bei mir war es eben Familie, was ich Alleinerzieherin, solche Dinge, die ich von mir selber auch gekannt habe. Aber dann habe ich gemerkt, es kommen andere Leute, es kommen andere Themen. Und wenn man sich vor dem nicht verschließt, wenn man jetzt sagt, das darf nicht sein, da habe ich Angst, das will ich gar nicht oder so, wenn man das einfach kommen lässt, hinschaut und ausprobiert, spürt man es ja dann eh, was passt. Und dann kommen auch die richtigen Leute.
Mhm.
Und es ist, ich sage es auch in der Supervision immer wieder, es kommen immer die Leute zu mir, mit denen ich super arbeiten kann, so wie mit euch. Die Chemie stimmt total, man kann sie gut unterhalten, es geht so viel weiter, die wollen alle wirklich arbeiten. Und darum denke ich, ich bin am richtigen Weg.
Da muss ich ganz kurz nur eine Geschichte erzählen, weil die einfach gerade einfällt dazu. Ich habe da mal ein Gespräch gehabt mit einer Kollegin während der Ausbildung. Und die hat eben irgendwie erzählt, dass sie eben, sie hat eine gewisse, also sie möchte die Spezialisierung und so weiter und so fort machen. Und das war eben genau, die hat sich komplett verschlossen vor jedem anderen Thema. Die hat von Anfang an gesagt, na das macht es nicht, na das macht es nicht, na das macht es nicht. Und ich habe irgendwann gesagt, ja, aber wie kommst du dann zu deinen Leuten? Weil ich meine, die Chance, dass genau dieses Thema dann genau in dem Moment zu dir kommt, nur dazu in Ausbildung, plus dass man dann irgendwie diese Chance nimmt, auch andere Dinge auszuprobieren. Ne? Und das wirklich, das hat dann bei irgendwas oder dann einen Klick gemacht mit der Zeit, dass ich gesagt habe, okay, ja. Vielleicht wäre es doch gut, sich da zu öffnen, ja? Weil ich glaube, es sind ja, ich glaube, gerade zu Beginn, da muss man mal, ich sage einmal, wie gesagt, einmal einfahren und einmal eine Sitzung haben, die nicht so läuft, wo man danach denkt, okay, nein, doch nicht. Meistens fühlt es sich eh nur selber als Berater oder Beraterin so an, weil die Klientinnen und Klienten nehmen sich eh das mit, was sie brauchen. Und das, was nicht passt, das vergessen sie und holen sich es woanders. Ne? Aber ich glaube, da macht man sich selbst da oft viel zu viel Druck in der Hinsicht. Ne?
Auf jeden Fall. Ich finde, Druck ist immer kontraproduktiv. Und es ist schon gut, denke ich, so, weil du das erwähnt hast, sie hat gesagt, das und das und das will ich nicht machen. Wenn sie weiß, wo sie hin will, also so richtig Idealklient und Klientin sich ausmalen und vorstellen, so visualisieren ein bisschen und dass die Personen dann auch angezogen werden, dass man so diesen USP, Unique Selling Point da irgendwie kreiert, hat schon auch seinen Sinn, so aus dem Marketing gesehen. Solange man sich nicht versteift drauf, denke ich. Wenn man verbissen wird und versteift und sagt, nur das und nichts anderes, das blockiert. Aber so in der Richtung mal zu schauen, was einen wirklich gut interessiert und auch zu schauen, kommen die Leute dann und passt das, macht, denke ich, schon Sinn. Bei mir hat es sich immer bewährt zu warten, was kommt auf mich zu. Und bei mir ist es eher so, ich habe mich gar nicht entscheiden können, mache ich das, mache ich das, mache ich das. Und ich merke, dass ich jetzt vieles in dem vereinen kann, was ich in meinem Leben schon gemacht habe, fließt dann ein in das, was ich jetzt mache. Zum Beispiel ein Schwerpunkt früher war bei mir, was ich gedacht habe zu machen, Trauerbegleitung. Ich habe bei der Krebshilfe gearbeitet und ich habe mit alten Leuten gearbeitet im Flüchtlingsbereich und da waren viele diese schweren Themen, Abschiedsthemen, Verluste, Krankheit, Krisen, wäre auch ein Schwerpunkt gewesen. Ist aber nicht mein Hauptschwerpunkt, fließt aber immer wieder ein, weil es gibt niemanden, der nie Krisen hat im Leben. So passt es auch wieder zusammen.
Und ich glaube, es gibt da irgendwie, es gibt ja auch kein Thema, wo nur das eine Thema im Hintergrund ist. Das hat vom Marketing-Aspekt her, ich finde es immer so lustig, dass wir irgendwie so diese Marktwirtschaft da dann herzunehmen. Wir arbeiten halt mit Menschen zusammen und versuchen dann das da reinzubringen in einen Bereich, wo das gar nicht so möglich ist. Ja. Und ja, ich bin auch voll bei dir zu sagen, ich habe eine gewisse Vorstellung, was ich gerne machen will. Und ich glaube, wenn ich wieder nur bei dem bin, dann übersiege ich dann auch vielleicht oft, um was es wirklich geht. Ne? Weil dann kommt der oder diejenige mit, weiß nicht, ein Beziehungsproblem, ich habe mich auf Beziehungsprobleme spezialisiert und sehe ich aber nicht, dass eigentlich das Familienthema im Hintergrund wichtiger wäre. Und Familienthema habe ich gesagt, nein, das mache ich aber nicht. Ja. Also ich glaube, wir müssen da extrem offen sein, weil eben immer jederzeit alles kommen kann, selbst wenn man es gerade nicht erwartet. Ne?
Und das ist genau das Spannende. Darum liebe ich diesen Beruf so.
Ja.
Voll.
Ja, vielleicht auch nur, also offen, ja, aber auch neugierig, finde ich. Also, dass man einfach Sachen, dass man offen ist und neugierig ist, Sachen herauszufinden.
Genau, weil damit bist du wirklich bei deinem Gegenüber.
Genau.
Die merken ja das. Will ich jetzt wirklich wissen, um was es geht und wie es ihnen geht und was ist jetzt Sache? Wenn man da so gelangweilt sitzt und lässt sich halt einfach erzählen, dann wird er nicht viel kommen. Ne?
Genau. Wenn sich jetzt Zuhörer, Zuhörerinnen dafür interessieren, mehr über Paarberatung zu erfahren, hast du ja auch einen Lehrgang geplant, oder?
Genau, ich habe geplant, jetzt eine Sommerakademie anzubieten, um eben dieses Sommerloch sinnvoll zu nutzen und möchte die ganze Kompaktausbildung in einer gesamten Woche und zwei Wochenenden anbieten. Wenn es genug Interessierte gibt, würde ich das dann da machen, in Wien, in Präsenz. Und wenn sich nicht genug Leute finden, weil alle auf Urlaub fahren wollen, was ich auch gut verstehen kann jetzt, nach der langen Zeit mit Corona, dann starte ich im Herbst.
Und grundsätzlich sonst, vielleicht, weil ich kann mir vorstellen, also ich persönlich, wenn ich dich nicht kennen würde, wäre jetzt sehr neugierig, was du da sagst. Was bietest du noch alles so für zusätzliche Seminare, Workshops, Ausbildungen, was bietest du alles noch an? Kannst du uns da so ein bisschen einen Überblick geben?
Na gut, hauptsächlich bin ich tätig in der Supervision, also Lehrsupervision, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Das ist meine ganz große Leidenschaft, taugt mir total, ist übrigens auch was ich nicht geplant hatte. Ja. Das hat auch mich gefunden, indem mich jemand mal angerufen hat und gefragt hat, würdest du zu uns nach Linz kommen und dort eine Gruppe begleiten, die jemanden gesucht haben als Supervisor. Damals, bevor man noch online gearbeitet hat, war das. Ich bin ins Auto gesetzt, bin nach Linz gefahren, habe dort die Stunden gehalten. Und die haben mir dann immer wieder gesagt, ob ich nicht ins Unterrichten gehen möchte, weil ich kann gut erklären und sie hören mir gern zu und die Praxisbeispiele, das taugt ihnen so. Und das war auch am Anfang so, kann ich das, mache ich das, soll ich das, wer bin ich denn überhaupt, dass ich mich da jetzt hinstelle und andere belehre, wobei mir das fern liegt, ich will niemanden belehren. Ja. Und so hat sich das ergeben, dass ich eine Ausbildung auch anbiete, so ein Upgrade für Supervision, was jetzt schon der dritte Durchgang läuft. Und ich überlege auch noch weitere Dinge anzubieten, vielleicht in fernerer Zukunft, nachdem es jetzt eine neue Verordnung gibt für Lebensberatung, habe ich gerade heute gesehen, ist geteilt worden in einer Gruppe, werden wir dann anschauen, vielleicht eine ganze Ausbildung mal anzubieten, ein bisschen mit diesem Schwerpunkt auf Co-Abhängigkeit, der mir so abgeht in allen anderen Ausbildungen. Ich weiß nicht, ob es Ausbildungen gibt, die das auch berücksichtigen, aber ich glaube, das wäre ganz gut, das hineinzunehmen. Und ansonsten, ich biete immer wieder einzelne Dinge an, die mir einfallen, wo ich das Gefühl habe, da ist ein Bedarf. Ich habe jetzt vorige Woche gehabt eine Selbsterfahrung für Singles. Das ist recht gut angenommen worden. Ich plane im Mai einen Tag für Paare. Einfach zum Thema Kommunikation, Austausch, sich besser kennenlernen. Vielleicht auch als Einstieg in eine Beratung für die, die sich noch nicht sicher sind, ist das was für uns. Und auch um mich kennenzulernen, wie ich arbeite und was für Methoden ich anbieten würde.
Da bin ich dabei.
Ja, das wird sicher spannend, da freue ich mich schon drauf. Und Wie gesagt, ich habe schon zum Thema Marketing, wie positioniere ich mich als Lebens- und Sozialberaterin, auch schon angeboten mehrmals. Es ist immer, für mich ist immer Angebot und Nachfrage, wenn jemand sagt, das hätte ich gerne, da hätte ich gerne eine Fortbildung, dann überlege ich mir was dazu, schreibe ein Grobkonzept für mich, biete es an und schaue dann, wird es angenommen oder nicht. Mhm. Und wenn es zustande kommt, dann freue ich mich darüber. Manchmal kommt es dann noch ein zweites, drittes Mal zustande und wenn nicht, dann ist wieder was Neues. Darum habe ich nie Angst, dass mir die Ideen ausgehen oder dass ich mal nichts mehr verdiene als Selbstständige, weil es kommt immer was Neues. Und das ist ja das Tolle. Ich habe niemanden, der mir vorschreibt, das machst du und das darfst du nicht machen und nur in diesem Rahmen. Ich kann tun, wie ich will und einfach schauen, was kommt und bin da immer dankbar für Anregungen. Mhm. Also wenn jemand sagt, hey, zu dem Thema gibt es noch nichts, da hätte ich gern was, fragt es mich.
Cool. Also ich habe das selten miterlebt, dass jemand auch die Selbstständigkeit so positiv und so cool beschreibt. Ja? Weil die meisten sagen, ja, Selbstständigkeit und na, da muss ich da schon. Also der Großteil der Leute, die ich so kenne und die über Selbstständigkeit reden, ja, du bist ein bisschen freier, aber es ist nicht viel Druck, es wirkt immer so mit so viel Druck, ja, weil das ist alles in meiner. Bei dir wirkt es wirklich wie mehr wie eine Berufung als wie ein Beruf.
Es ist auch so. Und ich habe ja, ich habe so viele tolle Jobs schon gehabt in meinem Leben, wirklich spannende und viel gelernt, aber ich war immer begrenzt. Ich habe immer machen müssen, was im Rahmen erlaubt war und hätte so viel mehr wollen. Und ich habe so lange den Sprung nicht ganz gewagt in die Selbstständigkeit, weil ich war Alleinerzieherin, zwei Kinder zum Unterstützen gehabt, Studium und so weiter. Und habe gewartet, bis die wirklich erwachsen sind, draußen sind, selbstständig sind, ihr eigenes Leben leben. Und dann habe ich gemerkt, hey, jetzt ist eigentlich der Punkt, jetzt könnte ich. Bin in die Selbstständigkeit gegangen, komplett. Dann ist Corona gekommen. Und man dachte, super, jetzt kann ich zusperren, das war's. Und ich bin aber jetzt nicht ein Typ, der schnell aufgibt und habe dann überlegt, wie tue ich, was mache ich und bin auf die Online-Beratung gekommen und habe mir wirklich, man kann sagen, wirklich mit Blut, Schweiß und Tränen angeeignet, wie man mit Zoom arbeitet, auf was man achten muss, weil ich bin technisch ganz schlecht eigentlich. Das ist überhaupt nicht meine Stärke. Aber es war notwendig und insofern gut für mich, weil so war ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann gemerkt, hey, das funktioniert, hey, das macht Spaß. Dann habe ich sogar die erste Ausbildung für Supervision online gemacht, wo auch Kolleginnen gemeint haben, geht doch nicht, kann man doch nicht. Kann man da überhaupt üben? Funktioniert das überhaupt? Und ich habe mir gedacht, top oder drop. Ich muss es probieren.
Wir amazing, ne?
Und es hat funktioniert. Ja, ich habe beste Referenzen gekriegt. Alle, die da teilgenommen haben, gesagt, das war super, das hätten wir uns nicht gedacht. Ich habe ihnen immer ans Herz gelegt, üben ist total wichtig. Und auch wenn es geht, sich in Präsenz treffen. Wir haben das dann so hybrid gemacht teilweise, dass ein paar sich getroffen haben vor Ort und geübt haben miteinander. Und der Rest war halt dann online. Hat wunderbar funktioniert. Darum denke ich immer, sag niemals nie. Und wenn das aus irgendeinem Grund irgendwann einmal nicht mehr funktioniert, ja, dann fällt mir was anderes ein. Das ist die Freiheit, die ich habe. Und es funktioniert.
Ich bin sehr froh, dass da jetzt nicht so Anmeldeformulare vorliegen, weil ich würde alles unterschreiben jetzt gerade. Also ich wäre wahrscheinlich bei jeder Ausbildung direkt dabei, irgendwann dann wahrscheinlich bankrott. Das wäre aber wurscht. Also klingt irrsinnig spannend, irrsinnig cool. Tina, willst du die letzte Frage stellen?
Ja. Ich habe aber noch einen dann auch noch, gell?
Na, dann stell die vorher.
Zuerst müssen wir die normale letzte Frage stellen und dann kommt eine andere. Also mach du jetzt die normale letzte Frage.
Ihr macht es spannend.
Ich weiß auch nicht, was kommt von der Tina. Ich habe keine Ahnung. Also, ja, ihr seid sicher der Hammer total gespannt, ja? Also, ich stelle mal die normale letzte Frage und nicht die Zusatz-Bonus-Hyper-Typer-Frage.
Gibt es da noch so einen Goldregen?
Ja, das sagt mir einfach, dass der fällt, die Leute sehen es nicht. Also, was wünschst du dir für die Zukunft, sowohl persönlich als auch beruflich?
Naja, für die Zukunft. Zuerst einmal wünsche ich mir natürlich, dass sich die aktuelle Situation beruhigt. Corona und Krieg und so weiter, das ist eh ganz klar. Ja. Aber ich möchte einfach, dass es so bleibt, wie es ist, dass es so weitergeht. Es läuft für mich gut, es macht mir Spaß, mir geht es einfach gut rundherum, es passt alles. Darum lasse ich mir das auch nicht nehmen. Und ja, dass die Lebensberatung auch gut weiterläuft, dass mit der neuen Verordnung das alles hinhaut und sich die Wogen wieder glätten, was da rundherum sich so aufgetan hat. Ich werde weiterhin meine Fortbildungen anbieten. Wie gesagt, ich habe es eh schon erwähnt, vielleicht auch mal eine Ausbildung, eine gesamte Ausbildung mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Werden wir schauen, was sich dann da ergibt. Und ja, dass halt alles so weiterläuft. Ja. Also eigentlich eh nichts Großartiges.
So, wir sind jetzt alle gespannt. Ich würde einen Trommelwirbel einfügen, aber ich bin technisch nicht begabt genug dafür. Deshalb.
Okay. Eigentlich ist die Frage gar nicht so toll, aber egal.
Tja, das ich ist echt klar.
Streng dich an.
Jetzt kommt Andrea. Gibt es noch irgendwas, was wir heute noch nicht gefragt haben, was aber wichtig für dich ist?
Boah, das ist gemein.
Ich bin froh, dass ich nicht auf deinem Sessel jetzt sitze, weil ich werde jetzt überfordert.
Nein, das ist ja die Frage, die ich auch immer wieder stelle, auch in Paarberatungen. Manchmal zum Schluss gibt es was ich hätte fragen sollen. Na, ich glaube eigentlich, das war eh. Dadurch, dass ihr mir so viele Fragen gestellt habt, natürlich, man könnte noch stundenlang reden über das Thema Co-Abhängigkeit. Aber ich glaube, das Wesentliche ist rausgekommen, wenn für euch soweit alles klar ist. Mich hat es gefreut auf jeden Fall, mir hat es Spaß gemacht.
Das freut uns
sehr. Ich habe schon gedacht, wie wird das ablaufen? Werde ich dann sehr nach Worten ringen, aber ihr macht es einem das so einfach, so wie ihr redet und plaudert und lacht und ihr strahlend gegenüber sitzt, ist das überhaupt kein Thema.
Ja, wir lachen wirklich, wenn wir bei den Interviews sind. Ist nicht nur gefaked.
Wir sind wirklich so.
Wir sind genau solche Eierbeeren, wie wir rüberkommen.
Gott sei Dank.
Ja, na, wenn es nichts mehr zum Sagen gibt, dann würde ich sagen, beenden wir den ganzen Spaß. Wir sagen vielen, vielen, vielen Dank, liebe Andrea. Ist nicht cool, also ist auch vielleicht interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben halt die Andrea das erste Mal persönlich kennengelernt. Wir waren immer nur über Zoom miteinander verbunden. Es war auch einmal ein sehr spannendes Erlebnis. Also danke vielmals, dass wir hier bei dir sein dürften in einer Praxis. Im 21. Bezirk in Wien übrigens, für alle, die interessiert sind. Und ja, wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und dass du einfach genauso weitermachst wie bis jetzt. Und viele, viele Ausbildungen also anbietest. Wir werden sicher immer wieder dazuschneiden, egal wie.
Super, sehr gut, freut mich.
Ja. Tina?
Ich freue mich schon ganz besonders auf den Paartag, wo ich dann auch dabei sein darf. Ich bin schon sehr gespannt, was da passiert. Und ja, ich wünsche dir auch alles, alles Gute. Bin schon sehr gespannt, was da noch alles passiert. Und freue mich, dass wir da sein durften. Dankeschön.
Ja, ich danke euch echt, dass ihr mich ausgewählt habt, dass ihr gekommen seid für die vielen Fragen. Auch noch einmal für mich alles rekapitulieren. Das ist ja immer wieder spannend, mal so ein bisschen Bilanz ziehen. Hat mir echt Spaß gemacht. Echt super. Kann ich euch auch weiterempfehlen. Also ich werde auf jeden Fall allen sagen, meldet euch, dass euch die Arbeit nicht ausgeht. Ich finde, das ist ein super danke. Konzept, was ihr da macht. Das gefällt mir sehr gut.
Danke. Ja. Jetzt kommt mein Lieblingsteil. Ich darf mich bei euch zu Hause bedanken, ja, dass ihr wieder zugehört habt und dass ihr ja, immer so fleißig dabei seid, dass ihr immer wieder kommentiert auf Facebook und auf Instagram. Das ist wirklich was, was uns immer irrsinnig viel Freude macht. Da sind wir sehr, sehr glücklich. Die inneren Kinder werden da getriggert bei uns. Aber im Positiv natürlich. Ich sitze nicht weinend zu Hause. Nicht immer. Wir wünschen...
reden wir noch.
Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Tina?
Ich danke auch. Ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Ciao. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann besucht uns doch auf unserer Facebook-Seite. Ihr findet uns unter Beraterkiste.
Ihr könnt uns auch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und freuen uns schon, wenn wir euch das nächste Mal wieder begrüßen dürfen.